Inforadio Podcast.
Es gibt wenige Anwendungsbereiche der Wissenschaft, in denen in der Öffentlichkeit so vehement diskutiert wird über Nutzen oder Schaden wie in der Gentechnologie. Ist diese Technologie die große Chance auf eine bessere Medizin? Während dies viele noch befürworten, sind sie sich jedoch einig in der Ablehnung der grünen Gentechnologie. Dies sei keine Technologie für bessere oder auch gesündere Nutzpflanzen. Keine Gentechnik in Lebensmitteln, da ist man sich hierzulande in der Öffentlichkeit einig. Klar ist, die Gentechnologie hat unser Leben verändert und wird es zukünftig in viel stärkerem Maße tun. Darüber will ich jetzt sprechen mit dem Potsdamer Molekularbiologen Bernd Müller-Röber. Er ist Sprecher der Arbeitsgruppe Gentechnologiebericht der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Ich bin Thomas Prinzler. Willkommen. Herr Müller-Röber, die Arbeitsgruppe legt regelmäßig Berichte vor kurzem den dritten. Warum?
Die Arbeitsgruppe interdisziplinärer Gentechnologiebericht ist vor vielen Jahren von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften eingerichtet worden. Aufgabe der Arbeitsgruppe ist es, die Entwicklung der Gentechnologie in ihren unterschiedlichen Facetten in Deutschland zu verfolgen, zu schauen, wie entwickelt sich die Technologie, in welchen Bereichen der Technologie gibt es besonders große Sprünge, in welchen Bereichen ist sie vielleicht weniger bedeutsam geworden. Und das versuchen wir in einer interdisziplinären Arbeitsgruppe mit Vertretern der Molekularbiologie, der Philosophie, der Geschichtswissenschaft, der Gentherapie, der Bioinformatik und weiteren Expertisen zu beleuchten. Und das tun wir dadurch, dass wir versuchen, Indikatoren zu definieren, die die unterschiedlichen Bereiche der Gentechnologie beschreiben können, um letztendlich zu einer Aussage zu kommen, ja, die grüne Gentechnologie in Deutschland entwickelt sich weiter oder entwickelt sich nicht weiter, oder ja, die Gentherapie macht Fortschritte oder eben nicht Fortschritte.
Als wissenschaftsaffiner Mensch bin ich ja relativ leicht zu begeistern für neue Erkenntnisse, neue Technologien auch und Möglichkeiten. Wenn Sie auf den Bericht schauen, welche Bereiche haben Sie angesehen und haben gesagt, das sind zukunftsträchtige Bereiche?
Der Bereich der grünen Gentechnik, wenn wir da vielleicht einfach mal anfangen, weil es auch meine eigene Expertise ist, da haben wir in Deutschland immer noch eine wissenschaftlich gesehen einen sehr, sehr guten Stand. Wir haben international kompetenzfähige Forschung. Wir sind aber limitiert dadurch, dass wir als Wissenschaftler und auch als Firmen nicht in das Feld rausgehen können. Das heißt, wir können keine Freisetzungsexperimente machen. Um es genauer zu sagen, wir können sie schon machen, aber es ist schwierig. Diese Freisetzungsversuche sind in den letzten Jahren immer wieder zerstört worden und Versuche sind natürlich teuer, kann sich auch nicht jede Arbeitsgruppe leisten. Und in Deutschland gibt es aktuell keine neuen Freisetzungsversuche mehr. Es ist einfach schwierig und das heißt in der Konsequenz, dass vieles von dem, was wir erforschen oder erforschen könnten, auch zum Wohle der Gesellschaft, können wir einfach de facto dann nicht durchziehen. Und das schränkt natürlich insgesamt die Ergebnisse, die wir gewinnen können, etwas ein. Und das ist im Ausland deutlich besser. Wir sehen Entwicklungen im Bereich der Veränderung von genetischer Information. Da gibt es neue Technologien, die in kürzester Zeit entstanden sind, die sich intensiv entwickeln. Und hier haben wir Technologien, die nicht spezifisch sind für, sage ich mal, die grüne Gentechnologie, sondern Technologien, die auch im Bereich der medizinischen Forschung beispielsweise eingesetzt werden oder im Bereich der industriellen Biotechnologie.
Diese neuen Technologien, von denen Sie gesprochen hat, eine davon wollen wir uns genauer anschauen, die in wissenschaftlichen Kreisen sehr kryptisch klingt. CRISPR-Cas9 heißt sie. Was versteckt sich oder was verbirgt sich dahinter?
Ja, der Name ist tatsächlich etwas schwierig. CRISPR-Cas9. Es verbirgt sich dahinter eine neue Technologie, die es erlaubt, die Erbinformation von Organismen, tierischen Zellen, pflanzlichen Zellen, Mikroorganismen sehr gezielt zu verändern. Und zwar mit einer Präzision und mit einer Einfachheit, wie es vor wenigen Jahren noch undenkbar war. Hier muss man dazu sagen, dass es im Juli 2012 eine Publikation gegeben hat, die das gesamte Gebiet in Schwung gebracht hat. Viele Wissenschaftler international auf dem ganzen Globus in unterschiedlichen Forschungsbereichen haben gesehen, dass das eine Technologie ist, die sie selbst im Labor nutzen können mit relativ einfachen Schritten. Und es gibt seit dieser Publikation im Juli 2012 über 1000 Publikationen, die erschienen sind zur Entwicklung dieser Technologie, zur Verfeinerung dieser Technologie.
Diese CRISPR-Technologie wird ja von manch einem als Revolution bezeichnet. Sie wurde vom Wissenschaftsmagazin Science als größte Entdeckung des Jahres 2013 gefeiert. Wie gesagt, da sollen durch diese Veränderungen wunderbare Pflanzen dem Klimawandel angepasst gezüchtet werden können, gut gegen Krebs, Herzinfarkt und Ähnliches. Warum ist die Wissenschaft so begeistert und gleich Wasser in den Wein? Ist das nicht wieder nur ein Hype? Es wurde uns ja schon viel versprochen.
Na, zunächst einmal muss man natürlich sagen, das ist eine Technologie. Wie man diese Technologie dann nutzt, um Pflanzen zu modifizieren, hängt davon ab, was wir über die Pflanzen selbst wissen. Wenn wir wissen, welche Funktionen einzelne Gene haben, dann können wir gezielt eingreifen. Und das kann man unter anderem mit der CRISPR-Technologie machen. Es gibt auch andere Verfahren. Und die Wissenschaftler sind deswegen begeistert, weil es halt ein Verfahren ist, das im Vergleich mit Verfahren, die ähnliche Ergebnisse liefern, sehr viel einfacher, schneller im Labor umgesetzt werden kann. Man muss keine hochkomplexen Überlegungen anlegen. Das System als solches ist schnell zu verstehen. Es ist einfach leicht umzusetzen und deswegen führt das halt zu einer gewissen Begeisterung bei den Wissenschaftlern. Man muss aber auch sagen, dass bisher noch nicht alle Feinheiten der Technologie verstanden sind. Man muss zum Beispiel, wenn man eine Erbinformation verändert, auch fragen, wie viel unbeabsichtigte Erbinformationsveränderungen gibt es bei einer Anwendung einer bestimmten Technologie, egal ob es eine gentechnische Veränderung ist oder eine nicht gentechnische Veränderung. Die Frage muss man natürlich stellen. Und das wissen wir einfach bei der CRISPR-Technologie noch nicht so genau. Da besteht auf jeden Fall noch Forschungsbedarf.
Im wissenswerten Gespräch heute Bernd Müller-Röber, Professor für Molekularbiologie an der Universität Potsdam und Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie in Potsdam-Golm. Nicht nur hierzulande, Herr Müller-Röber, stehen Technologien, die sich mit der Veränderung des Erbmaterials befassen, unter schärfster Kritik. Auch diese neue Technologie befasst sich ja mit der Veränderung des Erbmaterials. Wo ist da möglicherweise ein Unterschied und unter welchen Bedingungen passiert das?
Ja, da muss man gucken, wie man diese CRISPR-Technologie anwendet. Ich hatte ja schon angedeutet, man kann sie in verschiedener Art und Weise einsetzen. Wenn man die CRISPR-Technologie dazu verwendet, in einer pflanzlichen Erbinformation beispielsweise kleine Veränderungen vorzunehmen, dann sind diese kleinen Veränderungen in ihrer Wirkung ausreichend möglicherweise, um ein neues Züchtungsziel zu bedienen. Aber es kann sein, dass man diese kleinen Veränderungen von einer Veränderung, die man durch eine klassische Mutagenese, die man mit Chemikalien beispielsweise durchführt oder mit Röntgenstrahlen durchführt, dass man das technologisch gar nicht mehr nachweisen kann. Das heißt, am Ende besteht die Möglichkeit, eine genetisch optimierte oder veränderte Pflanze, Getreidepflanze beispielsweise, zu gewinnen, die sich diagnostisch einfach nicht mehr unterscheiden lässt von einer Pflanze, die man nach klassischen Verfahren modifiziert hat.
Wenn man das nicht mehr unterscheiden kann, gibt es da für diese möglicherweise für die Zukunft wichtige Technologien irgendwelche gesetzlichen Regelungen? Darf da sozusagen jeder ran?
Na, das muss man mal sehen, wie die Diskussion dazu ausgeht. Wenn ich eine Erbinformation verändere und kann das im Produkt letztendlich nicht unterscheiden von einer Pflanze, die klassisch mit klassischer Mutagenese verändert wurde, naja, dann muss man schon fragen, ist das jetzt eine transgene Pflanze, ist keine transgene Pflanze. Meiner Meinung nach ist sie das nicht, weil sie nie ein Transgen gesehen hat beispielsweise. Sie ist nie transgen, heißt ein fremdes Gen eingeführt worden in die Erbinformation. Also man kann diese Technologie nutzen, ohne fremde Gene einzuführen und dann haben wir tatsächlich auch keinen transgenen Zustand mehr. Aber in dem Verfahren selber führt man halt für einen bestimmten Zeitraum ein Protein ein, beispielsweise das Cas9-Protein, das dann seine Wirkung hat und eine Veränderung im Genom in der Erbinformation herbeiführt. Aber das Ergebnis, die Getreidepflanze am Ende, enthält das fremde Gen dann nicht mehr. Kann man auch rauskreuzen anschließend wieder, wenn es mal in der Erbinformation war. Also am Ende bekommt man ein Produkt ohne ein fremdes Gen und das sollte meiner Meinung nach dann auch nicht mehr als transgene Pflanze bezeichnet werden und auch anders dann behandelt werden für die Zulassung.
Nun sind Sie ja als Experte auch für grüne Gentechnik es gewohnt, dass, Sie hatten es am Anfang gesagt, Felder werden zerstört, dass Sie unter Kritik stehen. Immer wieder wird von den Gegnern gesagt, man weiß nicht, was passiert und da werden die Vielfalt zerstört und Ähnliches. Es ist offensichtlich nicht so, dass wissenschaftliche Ergebnisse dazu beitragen, Überzeugung zu leisten, dass es möglicherweise nicht gefährlich ist.
Naja, das Ganze ist schon eine Technologie, die man dann gut versteht, wenn man ein paar Jahre Biologiestudium hinter sich gebracht hat. Und es ist natürlich immer schwierig zu erklären, was wir eigentlich machen, wenn wir gentechnisch arbeiten, wenn wir gentechnisch in die Erbinformation eingreifen. Und es hat ja auch Entwicklungen gegeben im Bereich der grünen Biotechnologie, die vielleicht tatsächlich von jedem nicht gut geheißen werden. Beispielsweise Herbizidtoleranzen einzuführen über Gentechnik ist vielleicht nicht das, was jetzt jeden begeistert. Aber ich muss sagen, mit den Technologien, die wir heute haben, die wir in den letzten 30 Jahren international entwickelt haben, können wir potenziell Getreidepflanzen optimieren in einer viel gezielteren Art und Weise, als wir es früher konnten. Und wir können es eben gezielt tun, wenn wir die Funktion der Gene kennen. Das ist natürlich immer die Voraussetzung. Ja, nur wenn man die Funktion der einzelnen Erbinformationen kennen, können wir gezielt eingreifen, sonst natürlich auch nicht. Das heißt, dazu brauchen wir die entsprechende Forschung. Und das ist natürlich ein Vorteil gegenüber einer Zufallsveränderung einer Erbinformation, die man früher gemacht hat, wo man eigentlich gar nicht weiß, wo man letztendlich mit der Chemikalie oder den Röntgenstrahlen im Genom etwas verändert. Da ist man natürlich mit den neuen Technologien im Vorteil. Und meine Hoffnung ist, dass das dann auch letztendlich die Bevölkerung überzeugt und dass wir auch in Deutschland mit dieser Technologie weitermachen können und international führend dabei sein können. Denn wenn wir das nicht tun können, wird uns dann diese Technologie abhanden kommen. Wir werden sie hier nicht anwenden und im Ausland wird es gemacht und irgendwann importieren wir dann die entsprechenden Getreidepflanzen wieder.
Da sind wir genau bei diesem Punkt. Es ist ja die Welt zweigespalten. Länder, die offensichtlich keine großen Probleme haben, Gentechnik in der Pflanzenzucht anzuwenden, und Länder wie Deutschland, wo das quasi völlig unmöglich ist. Warum brauchen wir sie überhaupt? Man könnte doch sagen, mein Gott, wir sind über Jahrtausende mit normaler Züchtung ausgekommen. Warum muss man das jetzt gentechnologisch machen?
Naja, wir sind lange mit klassischer Züchtung ausgekommen, aber wie in jedem Bereich ist natürlich auch die klassische Züchtung nicht eine Züchtung, die technologisch gesehen auf dem Stand ist, wie wir sie vor 50 Jahren hatten oder vor 70 Jahren hatten. Auch in der rein klassischen Züchtung haben wir natürlich technologische Fortschritte und wir können heute viele diagnostische Verfahren anwenden. Die können wir aber nur deswegen anwenden, weil wir über Jahrzehnte halt Forschung gemacht haben über die Funktion von Genen. Nur das erlaubt es eben dann, die entsprechenden diagnostischen Verfahren zu entwickeln und anhand unterschiedlicher Zuchtpflanzen, Linien, Kreuzungsnachkommen letztendlich anzuwenden und unsere Schlüsse daraus zu ziehen. Das wird man auch weiterhin machen. Also es wird sich heute keiner hinstellen und sagen, wir machen in Zukunft alles nur noch mit CRISPR-Technologie oder mit klassischer Transgentechnologie. Nein, überhaupt nicht. Wir wissen, wie viele Gene wir haben eine Ahnung davon, dass viele Gene zu bestimmten Eigenschaften, beispielsweise Trockentoleranz, beitragen. Und die CRISPR-Technologie wird ihren Beitrag dazu leisten, Getreidepflanzen, Gemüsepflanzen, wie auch immer, zu optimieren. Aber es wird nicht die einzige Technologie sein. Wir werden weiterhin auch klassische Verfahren nutzen. Und die Kombination wird am Ende das beste Ergebnis liefern. Das heißt, wir nutzen letztendlich verfügbare Technologien ja immer dann für die Züchtung, wenn wir glauben, dass sie uns möglichst kostengünstig und rasch und nach Möglichkeit auch für kleine Firmen einen Vorteil bietet.
Haben Sie eine Idee, wie sozusagen diese sehr kritische Haltung weiter Teile der Öffentlichkeit überwunden werden kann? Könnte es zum Beispiel sein, wenn gentechnisch hergestellte Getreidesorten oder Produkte über den Preis attraktiver werden?
Ah, da bin ich skeptisch. Also ich glaube, dass diese Ablehnung gentechnisch gezüchteter Pflanzen sitzt doch tief in weiten Teilen der Bevölkerung. Also wenn der Preis diesbezüglich etwas verändern sollte, dann wahrscheinlich nur, wenn es einen deutlichen Preisunterschied gibt, also wenn es deutlich kostengünstiger ist, Nahrungsmittel oder Pflanzen aus gentechnischer Produktion zu nutzen. Ich glaube, das wird nicht der Bringer sein. Ich setze darauf, dass das erkannt wird, dass Gentechnik keine Knüppeltechnologie ist, sondern dass wir Gentechnik nutzen können in Ergänzung zu klassischen Züchtungsverfahren, um eben ganz gezielt dann Optimierung durchzuführen. Und nochmal, mit Hilfe der neuen Technologien können Veränderungen vorgenommen werden, ohne dass man Herbizidresistenzgene, Antibiotikaresistenzgene, also alles das, was nicht gewünscht wird, in die Erbinformation dieser Pflanzen einführt. Und es ist ein weiteres Werkzeug und ich glaube, das wird sich mittelfristig durchsetzen und ich bin optimistisch, dass auch die deutsche Bevölkerung dann weniger kritisch gegenüber diesen Technologien sein wird.
Sagt Bernd Müller-Röber, Professor für Molekularbiologie an der Universität Potsdam. Danke für das Gespräch. Die Wissenswerte mit Thomas Prinzler. Und hier geht's weiter mit dem Neuesten vom Tage.